Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor die Sendung Theologiestunde beginnt zu Memoriaren von Heiligen Papst Johannes Paul II. Von seinem 26 Jahre Amtszeit, möchte ich Ihnen sagen, was Sie heute erwartet. Eben wie schon gesagt, Sie hören in den nächsten Wochen, außer es gibt etwas Wichtiges von den internationalen eucharistischen Kongresses, werden Sie dann diese Sendungen hören. Nach einer Musikpause werde ich etwas über die Abtreibung sagen und am Ende wird es noch eine Spezialsendung geben zu radikaler Einschränkung der Trinitinischen Messe geben, was der Heilige Vater am Freitag veröffentlicht hat, und mein Interviewgast wird Dr. Beat Müller von Opus Dei sein, wo er es erklären wird, was da gelaufen ist oder weshalb der Heilige Vater so entschieden hat. Nun machen wir hier noch eine kurze Musikpause und dann beginnen wir mit der Sendung.
Komm, erfülle mich.
Christliche Sicht auf Tod und Auferstehung. Das Thema durchzog immer wieder die Ansprachen Johannes Pauls II. Und während seines ganzen Pontifikats rief er die Gläubigen dazu auf, dem Tod ohne Angst entgegenzusehen. Pater Eberhard von Gemmingen und Gabi Verbeek haben zusammengetragen, wie Johannes Paul mit diesem Schritt umgegangen ist, den er nun selber getan hat.
Wir sind dessen sicher, Christus, der uns liebt, ist gegangen, um uns einen Platz zu bereiten. Er wird zurückkehren und uns in ewiger Umarmung mit sich nehmen. Dafür steigt heute das unablässige Gebet der Kirche für alle Toten zum Himmel, welcher Zeit und welchem Volk sie auch angehören, damit aus dem Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, die reiche Erwartung der Unsterblichkeit ersprießt.
Es ist ein 2. November, als Johannes Paul II. Diese Worte spricht. Beim Angelusgebet richtet er sich an die Gläubigen auf dem Petersplatz. Das Totengedenken von aller Seelen will er auf die christliche Hoffnung hin öffnen.
Der glorreiche Herr, der die Tore des Lebens aufreißt, gibt diesem Verlangen nach Ewigkeit, nach Erfüllung, nach Fülle, dass jeder von uns in sich pulsieren spürt, endlich einen Sinn. Der treue Gott, der seinen mit den Menschen bis zum Tod solidarischen Sohn auferweckt, erfüllt uns mit der tröstlichen Gewissheit seiner Unsterblichkeit. Auch heute rafft der Tod weiter seine Opfer dahin. Leid und Schmerz fügen dem gemarterten Leib der Menschheit jeden Tag neue Wunden zu. Doch mitten in der Finsternis des physischen und moralischen Übels geht für die Augen des Glaubenden das Licht einer sicheren Verheißung auf. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieses Wort verleiht der Erwartung Zuverlässigkeit, der Geduld Beständigkeit, der Hoffnung Gewissheit.
Der Tod hatte dem Leben Karol Wojtyłas schon in frühester Kindheit sein Siegel aufgedrückt. Mit noch nicht einmal 9 Jahren verlor er die Mutter, wenige Jahre später den älteren Bruder. Lolek, wie er zu Hause genannt wurde, blieb allein mit dem Vater zurück. Gegenüber einem Vertrauten erinnerte er sich später.
Mein Vater war bewundernswert und fast alle meine Erinnerungen an die Kindheit und die Jugend beziehen sich auf ihn. Die Gewalt der Schicksalsschläge, die ihn getroffen haben, hatten in ihm ungeheure spirituelle Tiefen offengelegt. Sein Schmerz wurde zum Gebet.
Dass Leid und Tod ein Zugang zum unergründlichen Geheimnis Gottes sind, Karol Wojtyła hat es nicht nur gepredigt. Sein Leben wurde von dieser frühen Erkenntnis gestaltet. Als er schließlich als Student auch den Vater verlor, wurde das für ihn, in der Rückschau, zu einem entscheidenden Impuls, der in ihm die Berufung freilegte. In seiner Autobiografie erinnert er sich an diese Zeit des Krieges und der Wirren so.
Angesichts des Umsichgreifens des Bösen und der Gräuel des Krieges wurde mir der Sinn des Priestertums und seiner Sendung in der Welt immer klarer. Zu der Zeit starb mein Vater, der letzte Mensch, der mir von meinen engsten Angehörigen geblieben war. Auch das brachte einen Prozess der Abkehr von meinen früheren Plänen mit sich. Es war mir irgendwie, als würde ich dem Boden entwurzelt, auf dem bis dahin mein Menschsein gewachsen war. Das war jedoch kein rein negativer Prozess, denn gleichzeitig erschien vor meinem Bewusstsein immer klarer ein Licht: Der Herr will, dass ich Priester werde.
Habt keine Angst. Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Diese Worte des neu gewählten Papstes gehen 1978 um die Welt. Bei aller erfrischenden Offenheit, mit der der relativ junge polnische Papst im Handumdrehen die Herzen der Menschen gewinnt, er verbirgt nicht, dass er auch Angst hatte, diese für alle Welt überraschende Wahl anzunehmen. Als Priester und Bischof, aber auch als Mensch, hat Wojtyła sich mit seinem unter der kommunistischen Herrschaft leidenden Volk stets eng verbunden gefühlt. Seine Heimat verlassen und die drückende Last des Papstamtes annehmen, das ist für ihn mehr als ein Opfer. Aber auch diesen Schritt ins Ungewisse tut er im blinden Vertrauen in den Willen Gottes. 20 Jahre später, bei seinem Besuch in Wien, wird er mit folgenden Worten indirekt resümieren, was ihn durch all diese Zeiten getragen hat.
Viele Dinge können uns Christen genommen werden, aber das Kreuz als Zeichen des Heils lassen wir uns nicht nehmen.
Und er scheut sich auch nicht, das unbequeme Thema vor jungen Leuten anzusprechen. Bei einem Treffen mit italienischen Jugendlichen sagt er:
Am Tag unserer Taufe begann für jeden von uns das große Abenteuer des Lebens. Als stufenweiser Prozess der Umgestaltung in den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Sich mit dem Tod aussöhnen bedeutet, das Leben voll und ganz annehmen. Es bedeutet auch, den bitteren Kelch der Einsamkeit und des Leids teilen, aus dem viele Brüder und Schwestern trinken. Solche Solidarität macht den Tod menschlicher und das Leben wahrer.
Der Mensch, die Gebrochenheit der Welt, die Sünde, der Tod und die unerschöpfliche Liebe Gottes, die Erlösertat Christi, die Mitwirkung des Menschen daran in der Nachfolge, in der Kirche, im Leiden. Unaufhörlich kreisten die Gedanken und Predigten Papst Johannes Pauls II. Um die zentralen Botschaften des Christentums. Das Bild von der Tür tauchte immer wieder auf, von jener ersten Rede auf dem Petersplatz an bis zur Öffnung der heiligen Pforte im Jahr 2000. Christus ist die einzige Tür zum Vater, sagte er. Und an einem Ostermorgen rief Johannes Paul den Gläubigen zu:
Öffnet die Tore dem Erlöser. Christus ist auferstanden und steht vor dem Herzen jedes Menschen. Er bittet, eintreten zu dürfen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und werde Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir.
Dieser Papst, den es beinahe rastlos um die Welt getrieben hat, war im tiefsten ein Mensch der Innerlichkeit. Brennpunkt der Kirchlichkeit Johannes Pauls II. War die Eucharistie. Hier verdichtete sich seine Theologie von Tod und Auferstehung, so dass er an Fronleichnam 1980 sagte:
Das ist das Leben der Kirche. Es entfaltet sich in der eucharistischen Verborgenheit. Das zeigt das Licht an, das Tag und Nacht vor dem Tabernakel brennt. Dieses Leben entfaltet sich auch in der Verborgenheit der menschlichen Seelen, im innersten Tabernakel des Menschen. Dieser Welt, die vergeht, wollen wir das ewige Leben verkünden, das durch Christus in Gott ist. Die Auferstehung, die wir als Eucharistie empfangen, das Sakrament des ewigen Lebens.
Und bei einer Generalaudienz in der Osterzeit?
Wir sind alle aufgerufen, die Freude der Auferstehung in unser Leben einzubeziehen. Sie wird uns jeden Tag in der Eucharistie geschenkt. Das Gnadenleben, das wir in uns tragen, ist Leben des auferstandenen Christus. Folglich pulsiert mit der Gnade in uns eine Freude, die uns von niemandem genommen werden kann. So wie Jesus seinen Jüngern verheißen hat: Dann wird sich euer Herz freuen, und niemand nimmt euch eure Freude.
Mai 1981. Es ist 17 Uhr und 17 Minuten. Bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz feuert der Berufsterrorist Ali Akça zwei Kugeln auf Johannes Paul ab. Das Attentat hat das Bild dieses Papstes verändert, aber auch das Bild des modernen Papsttums an sich. Johannes Paul II. Wird künftig als ein Betroffener sprechen, wenn er das Gewicht seines Amtes und seiner Person in den Kampf für das Leben und den Frieden wirft. Er hat selbst an der Schwelle des Todes gestanden. Viele Worte macht er nicht darüber, aber er lässt keinen Zweifel daran, dass er auch dieses einschneidende Erlebnis als Teil seiner Mission betrachtet. Vier Tage nach dem Attentat spricht er zu den Gläubigen über Radio Vatikan.
Ich bete für den Bruder, der mich verwundet hat und dem ich aufrichtig vergeben habe. Mit Christus vereint, der Priester und Opfer zugleich war, opfere ich mein Leiden auf für die Kirche und für die Welt.
Keinerlei Bitterkeit blieb bei Johannes Paul II. Zurück, wenn auch das Bild des Leidens seine Gestalt fortan mehr und mehr prägte. Ohne Rücksicht auf Gesundheit und das Schwinden seiner Kräfte ging er seine selbstgesetzten Ziele an, die Mission Ad Gentes zu den Völkern, die Ökumene, der Frieden zwischen den Religionen, der Lebensschutz, die Familie und die Jugend, die Reinigung des Gewissens der Kirche und vor allem das heilige Jahr 2000. Anspielungen auf Alter und Gebrechlichkeit wies er meist scherzhaft zurück. Dass er sich dennoch mit dem Gedanken an das Sterben beschäftigt hat, das beweisen die zahllosen Ansprachen, in denen er das Thema in einer sehr persönlichen Weise streifte.
Der Tod ist wirklich ein geheimnisvoller Augenblick. Ein Ereignis, das mit Liebe und mit Achtung umgeben werden muss. Man steht ihm machtlos gegenüber. Die menschliche Sicherheit gerät ins Wanken. Aber gerade angesichts dieses Versagens erweist sich der christliche Glaube als Quelle von Ruhe und Frieden. Unser Sterben ist Teil eines Aufstiegs. Wir leben und sterben im Licht der Seligpreisungen. Wahrhaft unerforschlich sind die Wege dieses Aufstiegs durch den Tod hindurch, der die körperliche Verwesung mit sich bringt. Doch diese Wege sind eingeschrieben im ewigen Wort, das der Sohn des ewigen Vaters ist. Es ist wahr, dass der Tod eine negative Tatsache ist und bleibt, gegen die sich unsere Natur auflehnt. Und doch, wie wir wissen, hat Christus den Tod zu einem Akt der Hingabe, der Liebe, des Loskaufs und der Befreiung von der Sünde und dem Tod selbst gemacht. Indem wir in christlicher Weise den Tod annehmen, besiegen wir den Tod für immer. In Christus sterben, das bedeutet, auf Christus zu vertrauen und sich ihm ganz zu überlassen. Indem man das eigene Geschick ihm, unserem Bruder, Freund und guten Hirten, in die Hände legt, so wie er sterbend seinen Geist in die Hände des Vaters legte. Es bedeutet, in Frieden, in Freundschaft und in Gemeinschaft mit Jesus, die Augen vor dem Licht dieser Welt zu schließen. Denn nichts, weder Tod noch Leben, können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. In Christus sterben bedeutet am Ende auch, wie Christus sterben: betend und verzeihend, neben sich die selige Jungfrau Maria. Als Mutter stand sie bei dem Kreuz des Sohnes. Als Mutter steht sie ihren sterbenden Kindern zur Seite. Sie steht ihnen bei durch ihre erbarmungsvolle und mütterliche Gegenwart, damit sie vom Todeskampf zum Leben in Herrlichkeit geboren werden.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie vor der Musikpause bzw. am Anfang der Sendung Theologiestunde angekündigt habe, werde ich diesmal etwas über die Abtreibung sagen. Jedes Jahr werden über 56 Millionen nach UNO-Statistik Babys abgetrieben. Jeder Mensch hat Rechte, die Frauen am Arbeitsplatz, in der Wohnung, vor dem Gericht, sogar die LGBT-Community sozusagen. Nur die ungeborenen Babys nicht. Ein Mörder darf sich vor dem Gericht verteidigen und falls seine Tat doch entspricht oder gegen dem Gesetz verspricht, wird er verurteilt. Nur die Organisationen und die Ärzte, die diese Abtreibung fördern, werden nicht zu Verantwortung geführt. Leider entscheiden sie sich auch einige Frauen, nicht alle, einige Frauen für ihre Karriere, Babys abzutreiben. Zum Schluss werde ich auch sagen, was nötig oder was wir als Gesellschaft dazu machen können. Aber erst, was sagt der Katechismus der katholischen Kirche dazu? Einige Artikel werde ich hier nun vorlesen. Im Artikel 2296 steht, das fünfte Gebot untersagt auch, etwas mit der Absicht zu tun, den Tod eines Menschen indirekt herbeizuführen. Das sittliche Gesetz verbietet jemanden ohne schwerwiegenden Grund einer tödlichen Gefahr auszusetzen, ebenso wie die Weigerung, einem Menschen in Lebensgefahr zu Hilfe zu kommen. 2270. Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis nach absolut zu achten und schützen. Schon im ersten Augenblick seines Daseins sind dem menschlichen Wesen die Rechte der Person zuzuerkennen. Darunter das unverletzliche Recht jedes unschuldigen Wesen auf das Leben. Ich zitiere: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe dich geheiligt. Aus dem Jeremia Kapitel 1 Vers 5. Oder Sie können es auch vergleichen im Hiob Kapitel 10 Vers 812 oder im Psalm 22, Vers 11 bis 10. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll, gewirkt in die Tiefe der Erde, waren meine Glieder die nicht verborgen. Psalm 139, Vers 15. Der nächste Artikel ist 2271. Seit dem ersten Jahrhundert hat die Kirche es für moralisch verwerflich erklärt, eine Abtreibung herbeizuführen. Diese Lehre hat sich nicht geändert und ist unveränderlich. Eine direkte, das heißt eine als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung, stellt ein schweres Vergehen gegen das sittliche Gesetz dar. Du sollst nicht abtreiben, noch ein Ungeborenes töten. Gott, der Herr des Lebens, hat nämlich den Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des Lebens übertragen, die auf eine menschenwürdige Weise erfüllt werden muss. Das Leben ist daher von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und Tötung des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen. Der nächste Artikel ist 2272. Die Formel Mitwirkung an einer Abtreibung ist ein schweres Vergehen. Die Kirche ahndet dieses Vergehen gegen das menschliche Leben mit der Kirchenstrafe der Exkommunikation. Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation. Aus dem Kirchenrecht CIC nach Kanon 1398, so dass sie von selbst durch Begehen der Straftat eintritt. Man muss noch sagen, dass bei jedem Straftat oder bei einer Zuschauen einer Straftat, sei es ein Bankausraub etc., wird auch ein Mensch, der zuschaut, angeklagt. Hier aber leider nicht. Im Kapitel oder im Artikel 2273 das unveräußliche Recht jedes unschuldigen Menschen, auf das im Artikel 1930 des Katechismus Leben bildet ein grundlegendes Element der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesetzgebung. Dazu etwas später. Im nächsten Artikel 2274 steht, da der Embryo schon von der Empfängnis an wie eine Person behandelt werden muss, ist er wie jedes andere menschliche Wesen im Rahmen des Möglichen Unversehrten zu erhalten, zu pflegen und zu heilen. Nun, was heißt das für uns Gesellschaft? Es heißt sehr viel, denn man kann davon ausgehen, wenn ein Kind abgetrieben wird, könnte es viele Sachen machen, sei es ein Arzt, ein nächster Präsident oder ein guter Anwalt oder gar ein nächster Priester oder Bischof. Und am Ende könnte es auch sein, dass es ein Papst wird. Neben dem schon in den Medien diskutierten Fehlen künftigen Pensionszahler ist es vielleicht noch interessant zu bedenken, wie viele Menschen unmittelbar oder mittelbar mit Abtreibung in Berührung kommen. Mutter und Vater des abgetriebenen Kindes, die Eltern, die das Mädchen auch nötigen oder zwingen, es zu abtreiben, oder Vertrauenspersonen, die zu einer Abtreibung raten. Personen in Beratungsstellen oder am Arbeitsplatz, die eine Abtreibung notwendig erscheinen lassen. Ärzte und Personal, die sich letztlich durchführen und so weiter. Alle diese Menschen tragen dann mehr oder minder geistliche Schuld mit sich, die für diese Menschen nicht ohne Folgen bleibt und sie bei einem Leben in Frieden, Freude und Selbstbestimmung hindert. Um ein wenig die Dimensionen zu zeigen, um die es hier geht, weltweit werden jährlich, wie am Anfang gesagt, über 56 Millionen Kinder durch Abtreibung getötet. Zum Vergleich, der Zweite Weltkrieg hatte etwa in den 4 Jahren des Krieges 56 Millionen Menschen das Leben gekostet. Nun, was können wir als Gesellschaft tun, aber auch die Kirche? Wir in jeder Gesellschaft, jeder Familie sollen wir gut zuhören, gut sehen. Und wenn eine Frau schwanger wird oder ein Mädchen, nicht einfach fallen lassen, sondern sie begleiten, dass sie nicht gezwungen wird, das Kind oder das Baby abzutreiben. Die Beratungsstelle müsste noch mehr beraten und die Kirche sollte mehr darüber sprechen, aber auch eine Anlaufstelle sein, aber auch gründen, wo sie diesen werdenden Mütter, aber auch Eltern, denn das Postsyndrom, Post-Abortion-Syndrom ist nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Vätern oder zukünftigen Vätern vorhanden. Also, unsere Gesellschaft ist gezwungen, besser hinzuschauen, besser zu hören und besser zu handeln und die Frauen oder Mädchen zu begleiten. Machen wir hier nun eine Musikpause und dann kommt die Spezialausgabe der Nachrichtensendung Cut News.
Thank you.
Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Spezialausgabe von Cut News am Freitag und am Samstag haben wir schon etwas darüber berichtet, dass der Heilige Vater die alte Messe radikal eingeschränkt hat. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Dr. Beat Müller, Priester von Opus Dei. Herr Müller, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung.
Dankeschön, herzlich willkommen.
Ich möchte Sie als erstes fragen, können Sie ganz kurz erklären aus der Sicht der Kirche, was der Heilige Vater am Freitag entschieden hat?
Also ich denke, dass der Antrieb sowohl von Johannes Paul II. Als auch Benedikt XVI. Und jetzt Papst Franziskus, alle haben eigentlich eine Einheit angestrebt der Kirche. Und zwar eben auch eine Einheit mit solchen, die konkret eben auch den alten Ritus bevorzugen, damit es eben nicht zu einer eigentlichen Spaltung kommt. Nicht? Das ist eigentlich auch das Anliegen jetzt. Also was man so gehört hat, meine ich, kann ich das auch nur aus, sag mal, indirekt erschließen, hat man offenbar gesehen, dass Anliegen vom Summorum Pontificum von Benedikt XVI. Das nicht zum Ziel geführt hat, doch eben die Spaltung immer noch da gewesen ist und versucht es Papst Franziskus auf eine andere Weise. Ob es dann gelingen wird, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, das ist der gemeinsame Nenner von all diesen Interventionen meiner Meinung nach.
Der Heilige Vater hat auch von einer sogenannten Parallelstruktur gesprochen. Sehen Sie da einen Bezug auf eine sogenannte Parallelstruktur zwischen Novus Ordo und der alten Messe?
Ja, das ist genau, was sich offenbar ausgebildet hat, was man eigentlich verhindern wollte. Papst Benedikt XVI. Wollte eigentlich genau diese Parallelstruktur verhindern, nicht indem er den sogenannten alten Ritus verboten hat, sondern indem er versucht hat, ihn eben einzubinden, hat er von einem einzigen Ritus gesprochen, den in einer ordentlichen und in einer außerordentlichen Form. Ein einziger Ritus. Das war seine Linie, um diese Einheit herzustellen. Wie gesagt, das ist offenbar nicht gelungen und offenbar hat sie dann doch eine Parallelstruktur gegeben und es ist geblieben. Sie hat sie vielleicht sogar noch verschärft. Und so stelle ich es mir vor, Papst Franziskus gesagt, wir müssen diese Übung abbrechen.
Sehen Sie eigentlich nicht da die größere Gefahr, dass es zu einer Spaltung kommt, wenn man sieht, die Petrusbruderschaft hat das Zweite Vatikanum ja anerkannt. Nun ist es ja schwierig, dass sie die alte Messe weiterführen können, sei es hier in der Schweiz oder auch weiterswo, wo eigentlich der Diözesebischof das entscheiden wird. Und leider sind ja viele Bischöfe ja im Anführungszeichen liberal eingestellt. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass es mehrere Leute wegbringt von der Kirche?
Diese Gefahr besteht ganz klar. Von dem kann man sich nicht verschließen. Diese Gefahr besteht, dass, sagen wir, die Spaltung, die faktisch eigentlich schon existiert, dann eben so zementiert wird. Ich denke, das weiß Papst Franziskus selber auch. Ich war ein bisschen in einem Dilemma in dieser Hinsicht. Die Schwierigkeit ist eben auch, dass, was eigentlich das Benedikt XVI. Wort ist, dass diejenigen, die die alte Messe bevorzugen, eben auch anerkennen, dass die sogenannte neue Messe, in Anführungszeichen, dass die eben auch gilt. Und oft ist es eben so, dass man im Grunde genommen nur polemisiert gegen die sogenannte neue Messe, dass es hier also keine Versöhnung, keine Anerkennung, wirkliche Anerkennung gegeben hat. Und darum eben insistiert Papst Franziskus eben auch darauf, dass die Messe des Zweiten Vatikanischen Konzils würdig gefeiert wird, dass es eben nicht eine Selbstdarstellung von Priestern ist oder von sonst einem Liturgen, sondern dass es eben eine objektive Sache ist. Es ist die Liturgie ist eigentlich nicht zuerst eine Handlung der Leute, der Menschen, sondern es ist ein Handeln der Kirche, das heißt ein Handeln von Jesus Christus. Und das kommt eben oft nicht zu tragen, das merken die Leute. Das ist auch mit ein Grund, weshalb viele Leute sich abgewandt haben von diesem neuen Ritus. Deswegen insistiert er gegen Ende seines Motu Proprio, dass eben diese Messe wirklich gut und ich würde sagen objektiv gefeiert wird, dass der Priester sich zurücknimmt und eben durch scheinen lässt, das ist Feier der Kirche, nicht meine Feier.
Wie viele Medien schreiben oder sie sprechen darüber, dass es ein Machtkampf ist zwischen dem Heiligen Vater Papst Franziskus und Benedikt den Emeritierten, dass er sozusagen das Motto proprio von ihm weggenommen hat. Sehen Sie da auch die Gefahr, dass es innerkirchliche Spannungen kommen könnte?
Die Frage gibt es sicher. Ich möchte nochmals betonen, dass beide Päpste das gleiche Anliegen hatten, nämlich die Einheit. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt ein Widerspruch, der Papst Franziskus widerspricht seinem Vorgänger, glaube ich nicht. Das Anliegen war dasselbe. Es gab ja eine Umfrage letztes Jahr und die wurde zwar nicht veröffentlicht, aber anscheinend hat die eben zum Vorschein gebracht, dass es tatsächlich eben große und immer größere Spaltungen gibt. Und dass man, wenn man so weiterfährt, dass diese Spalt weiter verschärft. Ob jetzt das, wie es jetzt geregelt ist, dieser Schärfe zu einer Einigung kommt mit dem Laufe der Zeit, das muss die Zukunft zeigen. Nicht, dass man hat das nicht gewusst beim vorherigen Dokument, man weiß es auch im jetzigen nicht, dass nach einem Moment herauskommt.
Sie haben die Umfrage ja angesprochen. Auf unserer Anfrage hier im Bistum Basel hat das Ordinariat leider nicht reagiert, ob es wirklich eine Umfrage gegeben hat, warum im deutschen Sprachraum haben einige Bistümer es erhalten, einige nicht. Denken Sie, dass es genügt, so auf eine Umfrage einen solchen Entschluss zu machen?
Ja gut, das ist sicher besser, als wenn man das ohne Umfrage macht, oder? Man wollte natürlich schon den Puls fühlen in den Diözesen, bevor man da einfach etwas entschieden hat. Also das, denke ich, war, das ist schon in Ordnung. Die Frage ist nachher, wie repräsentativ diese Umfrage gewesen ist. Aber das kann man nicht wissen, weil sie nicht publiziert worden ist. Aber ich denke schon, dass man vor allem dort gefragt hat, wo konkret die Pius-Bruderschaft eben stark vertreten ist. Wie es dort aussieht, so stelle ich es mir mindestens vor.
Ich habe Petrus Bruderschaft angefragt, ob sie auch etwas dazu sagen können. Leider sind die Oberer zu Gespräch nach Rom gegangen. Korrigieren Sie mich, lieber Dr. Müller. Im Opus Dei weltweit werden doch auch in einigen Zentren nach altem Ritus Messe gefeiert. Falls es so doch ist, wie werden Sie es dann handhaben?
Nein, es ist nicht so. Also der Gründer hat von Anfang an gesagt, jetzt gibt es die neue Liturgie und wir werden gehorsam gegenüber dem Heiligen Vater diese neue Liturgie lernen und verwenden. Und seither haben wir die neue Liturgie verwendet. Natürlich einfach so, wie es nach dem Messbuch ist. Es wurde nie die alte Messe gefeiert nach der erneuerten Liturgie. Wir sind gefolgt.
Ihre Ansicht, die letzte Frage, was heißt das? Für die Zukunft der Kirche könnte es doch sein, wie wir am Anfang es gesagt hat, dass es so eine Schisma gibt. Es gibt eine Aussage vom Heiligen Vater nach dem ersten Jahr seines Pontifikats, dass er gesagt hat, dass er vielleicht in die Geschichte eingeht, wo er die Kirche spaltet. Was denken Sie, was heißt das jetzt mit diesem Motto proprio? Für die Zukunft. Wie könnte sie aussehen?
Also ich hoffe und bete, dass Spaltung eben nicht noch mehr verschärft, sondern ich hoffe sehr nicht, dass eine gewisse Klärung eintritt. Klar, das heißt, die Menschen müssen sich jetzt eindeutiger entscheiden, sehen, wie groß die Loyalität gegenüber dem Papst ist. Auch wenn viele damit Mühe haben, natürlich, ein Prophet bin ich nicht. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, dass alle diese drei Päpste, die wir genannt haben, dass dieses Anliegen erfüllt wird, dass auch von der Seite der, ja, sagen wir, der neuen Liturgie, dass man dort auch entsprechend sensibel mit dieser Sache umgeht. Und dann auch liturgisch sensibel ist in dieser Hinsicht. Das ist das, was ich mir erhoffe. Und ich habe jemanden gehört, der sagte, die meisten Menschen sind da zufrieden, es geht ihnen nicht um das Zweite Vatikanische Konzil und andere Sachen, sondern sie möchten einfach eine Messe haben, die man als sogenannte Messe erkennt, die auch natürlich ihren Bezug hat zu den Ursprüngen, die nicht einfach sozusagen formlos ist. Viele Menschen, so sagt ein Theologe, suchen im Grunde genommen nur das. Ich denke, wenn man das so handhabt, dann kann man doch einiges bewirken für die Einheit.
Hat sich der Prälat dazu geäußert vom Opus Dei?
Nein, hat sich nicht dazu geäußert. Ich spreche auch nicht im Namen vom Opus Dei, sondern in meinem eigenen Namen.
Ja, natürlich. Lieber Dr. Müller, Ich möchte mich herzlichst bedanken für diese Ausführung, für dieses Interview, dass Sie Zeit genommen haben, und möchte Sie gerne bitten zum Schluss, ob Sie uns einen Segen geben können.
Gut, danke. Dann gebe ich gerne einen Segen. Ich segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen. Das war Herr Dr. Beat Müller, Priester von Opus Dei hier in der Schweiz. Sie hörten die Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.